Malcolm mittendrin wurde 2020 20 Jahre alt und wir diskutieren, wie die geniale Serie zu so einem großen Erfolg wurde. Es gibt keine bessere Einstimmungsmusik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Heute ohne, dass das die Musik noch einmal losgeht, wie bei unserer letzten Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über die besten und die genialsten Serien reden, die es so zu streamen gibt. Und heute geht's um Malcolm mittendrin. Da gibt's nämlich alle 7 Staffeln bei Amazon Prime. Und ich habe mir dafür einen großen Malcolm mittendrin-Fan in den Podcast geholt. Hallo Hendrik.
Hallo.
Schön, dass wir heute mal über eine, ja, alte Serie gemeinsam in Erinnerungen schwelgen können. Und ich würde sagen, wir starten da nämlich auch gleich einfach direkt voll los. Ich habe nämlich richtig Lust drauf, über Malcolm mittendrin zu reden, nachdem ich gestern den ganzen Abend Malcolm mittendrin geguckt habe. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Kapitel Malcolm mittendrin springen wollt, dann könnt ihr zum nächsten Kapitel springen. Wir haben euch die Timecodes in den Shownotes vermerkt. Wir machen jetzt einen Sprung ins Streamgestöber. Hendrik, erzähl doch mal, was hast du denn am Wochenende geguckt?
Also ich muss ein bisschen zugeben, dass ich meine Pflichten als Popkulturredakteur gerade so ein bisschen vernachlässige, weil ich wirklich seit geschlagenen 2 Wochen eigentlich nichts anderes gucke außer Fußball. Da läuft jetzt gerade dieses Champions League und Europa League Turnier in Portugal und in Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Und ich gucke da bei The Zone und bei Sky eigentlich wirklich nur Fußball. Das ist zwar ohne Publikum, trotzdem ist es schön spannend alles. Und am Wochenende habe ich trotzdem nebenbei noch geschafft, mir so eine neue Netflix-Serie anzugucken. Das ist Teenage Bounty Hunters. Da bin ich jetzt gerade bei Folge 5. Und das ist so eine Teenager-Serie, also es passt total in das ganze Netflix-Fach rein. Eine Teenager-Serie mit so einem kleinen Genre-Einschlag. Die beiden jagen dann eben auch Verbrecher. Und ich finde, es hat alles so, die Dialoge sind so ähnlich wie bei Gilmore Girls. Und es ist sehr schnell, sehr ironisch. Immer irgendwie eine kleine Metaebene dabei noch, was manchmal auch ein bisschen nervt. Aber irgendwie in der Regel, es hält den Unterhaltungsgrad einfach hoch, weil das Tempo sehr, 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 sehr hoch ist. Deswegen bist du eigentlich immer dabei und kannst auch mal weggucken. Das ist ganz angenehm. Nee, es ist Gilmore Girls plus Buffy plus jede Teenager-Serie auf Netflix irgendwie so ein bisschen vielleicht.
Aber nicht ganz so krass gut wie Gilmore Girls und Buffy, nehme ich an.
Ja, also ich mochte Gilmore Girls, da habe ich die erste Staffel geguckt, aber irgendwann ging es mir dann auch auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob ich mehr als 10 Folgen von Teenage Bounty Hunters gucken würde, genauso wie ich nach 10 Folgen Gilmore Girls ausgestiegen bin, weil mir das zu viel wurde. Ja, aber an Buffy kommt natürlich gar nichts ran.
Die Champions League Spiele, die hast du dir alle bis zu Ende angeguckt?
Ich habe wirklich jedes einzelne geguckt, das ist total gruselig. Also, weil ich wusste, es gab jetzt erstmal sehr lange keinen Fußball und es kommt jetzt auch erstmal einen Monat lang kein Fußball. Da dachte ich mir, jetzt muss ich alles mitnehmen, was es so gibt.
Klar, gerade als Fußballfan ist man ja total auch ausgedürstet gewesen, oder? Für eine gewisse Zeit jetzt während Corona.
Ja, genau. Also ich habe geschwitzt, hatte Durst in den letzten 2 Wochen, weil es zu heiß war. Und ich habe mir dann eine ganze Pulle Fußball reingegossen. Das war echt gut.
Das ist ein großartiges Bild, ja, das du malst. Kannst du noch einmal kurz sagen, wo man Champions League eigentlich streamen kann? Weil genau das habe ich mich gestern gefragt.
Das fragen sich tatsächlich viele gerade. Also du kannst es bei Sky gucken, aber der große neue Player im Fußball ist tatsächlich The Zone. Das ist der wirklich ein reiner Sport-Streaming-Dienst, bei dem dann auch ab 2021 wirklich der Großteil der Champions League laufen wird. Also jetzt gerade haben die so ein paar rechte Brocken nur erhascht, also in den letzten paar Jahren. Aber der wird, es ist so ein bisschen das Netflix des Sport Streamings, so.
Wir sollten einfach mal eine Fußball-Special-Folge machen.
Ja, bitte.
Wobei ich niemand anderen in der Redaktion kenne, der Fußball so eifrig verfolgt wie du, Hendrik. Nee. Deswegen, da laden wir uns dann einfach irgendeinen Gast ein. Ja, ich habe was geguckt am Wochenende, das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun, nämlich Umbrella Academy. Das ist eine Comic-Verfilmung. Geschrieben wurden die Comics, und deswegen habe ich erst überhaupt angefangen, mich dafür zu interessieren, von dem Sänger von My Chemical Romance, meine liebste Emo-Band, als ich Teenagerin war. Und den ersten Comic Umbrella Academy fand ich gar nicht so gut. Deswegen habe ich erst sehr spät jetzt mit der Serie dazu angefangen. Und die finde ich fantastisch. Also alle, die so ein bisschen Vorurteile haben, vielleicht auch gegen so quirky Superhelden, ich leg's trotzdem allen ans Herz. Es ist schon sehr zum Mitschunkeln, sehr zum, ja, zum Mitlachen auch, aber hat auch eine wirklich sehr, sehr gelungene emotionale Ebene, das Ganze. Es geht sehr viel um Familie und Underdogs, Außenseiter, die zusammenfinden, against all odds, etc. Das hebt sich schon bedeutend ab von vielen anderen Superhelden-Content, den es da draußen so gibt. Und wird's auch eher als Familien Fantasy, Sci-Fi, Abenteuer bezeichnen als Superhelden-Serie eigentlich. Genau. Hat nur eine 7,3 bei Moviepilot, was so ein unterer Durchschnitt ist für hochwertige Serien, sage ich mal.
Kannst du mal ganz kurz sagen, was quirky eigentlich heißt? Weil alle sagen immer quirky in Verbindung mit Umbrella Academy. Ich weiß immer nicht, was ich damit anfangen soll.
Ich weiß tatsächlich nicht, weil muss man nachgucken, was die korrekte Übersetzung von quirky ist. Für mich ist quirky... Ja, tatsächlich. Für mich ist quirky was sehr... Ach, schrullig ist die korrekte Übersetzung.
Ah, oh. Ja, nee, besser quirky.
Ich dachte tatsächlich, dass es eher quirlig ist. Na, vielleicht eine Mischung aus schrullig, quirlig und aufgekratzt.
Mhm.
Dabei aber auch süß und mit einem Zwinkern.
Okay.
Genau. Und Umbrella Academy ist aber viel mehr als das. Nur noch mal so als Kontext. Okay, ich würde sagen, genug von Academies und Fußballspielen. Wir starten mit unserem Hauptthema. Malcolm mittendrin. Die Serie wird wahnsinnige 20 Jahre alt in diesem Jahr, beziehungsweise wurde im Januar diesen Jahres 20 Jahre alt. Hendrik, wie alt fühlst du dich, wenn du das hörst?
Ja, als wäre ich irgendwie 31 Jahre alt. Das ist wirklich Wahnsinn. Oh Gott, ich bin 31 Jahre alt. Oh nein.
Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil wir sind ja gleich alt. Wir haben da die gleiche Perspektive auf das Ganze wahrscheinlich. Wir haben da das gleiche Gefühl für die Serie. Und es gab 7 Staffeln, 151 Folgen. Und es lief von 2000 bis 2006 bei dem US-Sender Fox. 2001 kam es dann zu ProSieben. Und in Deutschland ist, wie ich vorhin schon meinte, gerade alles bei Amazon Prime. Also ihr könnt da wirklich jetzt einfach euch hinsetzen und tagelang, wenn ihr Amazon Prime habt, Malcolm mittendrin durchbingen. Und ihr werdet es gut finden. Das ist ein Versprechen von mir. Dafür stehe ich mit dem Namen Streamgestöber. Die Moviepilot-Bewertung liegt nur bei 7,2. Hendrik, wie würdest du das einschätzen? Das ist ein bisschen wenig, oder?
Ich war auch gerade, war sehr überrascht. Ich habe auch gerade mal reingeguckt beim Moviepilot und hätte das viel höher eingeschätzt, weil ich dachte, das ist auch eine von diesen unantastbaren Serien der letzten 20 Jahre, wo irgendwie jeder auch was mit anfangen kann. Ja, nee, ein bisschen komisch. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass viele mit der Serie aufgewachsen sind und irgendwie jetzt so ein bisschen irgendwie ihre Face auch ein bisschen überhaben irgendwie, dass sie es irgendwie zu oft geguckt haben oder so, weil das ja eben ständig auch in der Wiederholung läuft bei verschiedenen Sendern. Also ich kann es nicht so richtig verstehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Serie ist, die in den USA noch, es ist ja, da kommen wir ja später dazu, es ist eine ziemlich tatsächlich auch sozialkritische Serie und ich glaube, diese Note, die kommt in Deutschland nicht ganz so gut rüber, wie man das in den USA vielleicht versteht. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Hat auf jeden Fall über 6200 Bewertungen. Und ich glaube, bei der IMDb hat es auch über eine 8,0 von der Bewertung her. Also da ist das schon noch mal ganz schön anders bewertet. Es war auf jeden Fall eine der prägendsten Comedy-Serien und allen voran kennen wir natürlich heute noch Bryan Cranston als Hal und als Walter White von Breaking Bad. Und was ich sehr interessant finde daran ist, dass es eine semi-autobiografische Geschichte ist von dem Schöpfer von Linwood Boomer. Ging es dir auch so, Hendrik, dass man das durchaus merkt, dass es was semi-autobiografisches ist?
Ja, doch durchaus, weil es teilweise so, weil so viel Gefühl dann irgendwie da drin, so viele direkte Beschreibungen auch hat und es teilweise so authentisch wirkt, wie man es, glaube ich, dann doch nur irgendwie beschreiben kann, wenn man selber irgendwie in einer etwas chaotischeren Familie gelebt hat oder so. Das spürt man schon.
Das finde ich nämlich auch, ich meine, gleich in der ersten Folge sehen wir, wie Lois die Mutter Hell dem Vater Ganzkörper rasiert, der nackt in der Küche steht und die drei Kinder sitzen halt nebendran und es ist einfach, was da passiert, ist das Normalste der Welt. Und ich habe das Gefühl, das kannst du so nicht schreiben, wenn du es nicht auch in irgendeiner Art so erlebt hast.
Vor allem, man sieht beide Elternteile nackt in der ersten Pilotfolge, also in der Pilotfolge. Das ist total, hä, warum? Nee, Lois öffnet dann ja irgendwie der Vertrauenslehrerin von Malcolm irgendwie oben ohne die Tür und da hat man ja auch direkt dann irgendwie so auch diese Scham dann dabei, dass dann jemand von außen in dieses Zentrum eindringt, in dieses intime Familiengeflecht und dann schämen sich die Kinder vielleicht auch ein bisschen dafür. Also oder er hat dann wahrscheinlich diese Scham als Erinnerung noch irgendwie dabei und kann das dann irgendwie ganz gut wiedergeben.
Solche Sachen vergisst man nicht. Ich finde das halt auch sehr spannend, weil so Nacktheit ist was, das sieht man im US-Fernsehen nicht oft. Und wenn, dann ist sie halt sexualisiert. Und ich fand das wahnsinnig interessant, dass in der Pilotfolge von 2000 quasi beide Elternteile nackt zu sehen sind. Natürlich werden die Geschlechtsmerkmale verdeckt, aber trotzdem sind sie halt nackt zu sehen und allein das hat was sehr authentisch familiäres, realistisches an sich. Für alle, die Mecker mittendrin nicht kennen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber vielleicht hört ja gerade jemand zu, der es nicht kennt. Hendrik, vielleicht willst du mal kurz zusammenfassen, um was geht's eigentlich in der Serie?
Ja, es geht um eine sechsköpfige Familie am Anfang. Die wächst dann irgendwann im Laufe der Serie. Die leben in Kalifornien, zumindest. Also es wird, glaube ich, nie richtig definiert, wo es eigentlich spielt, aber alles spricht dafür, dass es irgendwo in der Einöde von Kalifornien spielt, in irgendwelchen Kleinstädten. Also die Architektur der Häuser und die das Wetter so ein bisschen, also es ist eigentlich nie wirklich Winter, glaube ich, in der Serie. Die wichtigste Figur ist Malcolm. Das ist ein ungefähr 10, 11-jähriger Schüler, der in der Pilotfolge dann auch rausfindet, dass er hochbegabt ist. Er hat einen IQ von 165. Und Malcolm erzählt uns dann, er bricht dann auch dabei die vierte Wand und erzählt uns dann aus dem Alltag der Familie und er ist in der Pubertät und all das fließt so in seine Erzählung damit rein und wir sind dann dabei, wie diese Familie, die immer finanzielle Probleme hat, ihren Alltag da beschreitet und dann irgendwie versucht, diese vier Kinder durchzubringen. Und es wird eigentlich mit jeder Folge schwerer, hat manchmal das Gefühl, oder beziehungsweise eigentlich ist jede Folge eine weitere Herausforderung für diese Familie und es wird eigentlich nie leicht. Die haben kein schönes Leben und trotzdem sind sie irgendwie dann doch immer mal wieder glücklich.
Ja, Life is Unfair ist auf jeden Fall das ultimative Motto von der Serie. Das ist ja der Titelsong, den, glaube ich, jeder kennt, der ungefähr so alt ist wie wir. Boss of Me von Might Be Giants. Der endet ja dann auch, das Intro quasi endet ja dann auch mit dem Satz Life is Unfair. Und das ist das Motto von der gesamten Serie. Das ist, ich fand das ganz interessant. Wir haben ja beide gestern uns die erste und die letzte Folge angeguckt und da können wir sicher auch nachher nochmal drüber reden, aber dieses Life is Unfair ist, und das sieht man am Anfang und am Ende, einfach das, was sich durch die gesamte Serie zieht und wo auch die Sozialkritik so ein bisschen ansetzt von der Serie. Aber lass uns doch mal drüber reden, wie es denn zu diesem immensen Erfolg oder zu diesem Kultstatus von Malcolm mittendrin kam. Das ist irgendwie eine Serie, die jeder kennt. Und du meintest ja gestern, dass das sehr viel mit, hier in Deutschland, sehr viel mit ProSieben zu tun hat.
Ja, weil also die Serie kam, also Malcolm kam, anderthalb Jahre oder mehr als anderthalb Jahre nach Deutschland, nachdem es in den USA gestartet ist. In den USA war es ja wirklich eine der ersten Serien des neuen Jahrtausends. Das fing ja im Januar 2000 startete American dann bei Fox. Und hier gab es ja zu dieser Zeit eigentlich kaum wirklich irgendwie Quellen für junge Menschen, um an amerikanische Sitcoms ranzukommen. Ist ja nicht so wie heute, wo du wirklich unendlichen Zugriff auf amerikanische Serien hast und Sitcoms. Damals gab es dann eben wirklich fast nur ProSieben, zumindest in Deutschland, wo dann eben Samstagvormittag war das dann immer Sitcoms liefen, so wie Scrubs und so weiter. Und später kam dann How I Met Your Mother dazu, 2008. Dann noch 2007 Big Bang Theory. Und daraus wurde dann ja dieser Sitcom-Block, der immer noch eigentlich, und der immer größer geworden ist bei ProSieben, der fing eigentlich an mit den Simpsons und mit Malcolm mittendrin. Und das war alles so dann Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da war Malcolm mittendrin eigentlich fast, naja doch, ich glaube, 13 Jahre lang wirklich so eine Säule, um die sich das dann alles so ein bisschen aufgebaut hat. Scrubs kam, glaube ich, dann irgendwie 2002 dann dazu in Deutschland und lief dann ja auch irgendwann hat es dann Scrubs ja sogar ins Hauptprogramm geschafft, in die Primetime von ProSieben. Das hat Malcolm mittendrin, glaube ich, nie geschafft. Also Malcolm mittendrin lief immer nur so ein bisschen unter ferner Liefen bei ProSieben, aber es hat dann doch irgendwie auch so einen kleinen Kultstatus hier in Deutschland aus dieser etwas schwierigen Position dann irgendwie erreicht. Und man sieht ja auch dadurch, dass es jetzt wirklich zu streamen ist, komplett bei Amazon Prime, sieht man ja auch, dass es immer noch so einen Bedarf auch gibt, auf diese Serien zuzugreifen. Du kannst ja Big Bang Theory kannst du ja auch bei drei verschiedenen Streamingdiensten komplett gucken, oder How I Met Your Mother ist bei Netflix, Scrubs ist bei Amazon Prime. Es gibt irgendwie ein Bedürfnis, auf diese Serien immer noch irgendwie sicher zugreifen zu können. Weil die irgendwie immer noch so ein Begleiter sind für unsere Generation.
Genau, ja. Dazu muss man ja sagen, dass wenn alle Staffeln bei Amazon Prime zur Verfügung stehen, dann muss sich ja bei Amazon jemand gedacht haben, dafür gebe ich jetzt sehr viel Geld aus, weil das meine Kunden und neue Kunden lockt oder meine Kundinnen hält. Das passiert ja nicht einfach so, dass da Unsummen für so Kultserien ausgegeben werden. Und ja, ich finde das auch ganz interessant. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu Malcolm mittendrin gekommen bin damals. Und ich habe, als meine Mama wieder zu arbeiten angefangen hat, da war ich so Anfang Gymnasium, da war ich so 11, 12, und das war Anfang der Nullerjahre. Also genau dann, als Malcolm mittendrin nach Deutschland kam. Und das war die Zeit, wo ich auch angefangen habe, viel Fernsehen zu gucken, also ich und mein Bruder. Das heißt, wir haben den ganzen Nachmittag Fernsehen geguckt und wir haben Malcolm mittendrin und die Simpsons bei ProSieben geguckt. Dann war eine kurze Pause und dann haben wir auf den ORF umgeschaltet. Also ich bin ja in Österreich aufgewachsen, dann haben wir auf den ORF umgeschaltet und da lief das dann nochmal. Da lief dann vor allem auch die Simpsons und ich glaube später auch Malcolm mittendrin. Das heißt, ich habe mich damit einfach so hardcore zugeballert, meine ganze Jugend lang. War das bei dir ähnlich, Hendrik, oder wie bist du zu der Serie gekommen?
Das ist total spannend gerade, weil ich erinnere mich gerade daran, wie ich damals sehr oft die Fernsehzeitung durchgeblättert habe und immer gesehen habe, dass bei den österreichischen Sendern, die waren auch in der Fernsehzeitung aufgeführt, und ich war immer neidisch, dass bei den österreichischen Sendern Malcolm mittendrin auch am Nachmittag unter der Woche lief.
Und ohne
Werbung, Gott, oh Gott. Also das ist ja wirklich, also paradiesische Verhältnisse fast schon. Und ich habe gesehen, dass bei den österreichischen Sendern war es so ein bisschen so ein Vorblick auf das, was dann bei ProSieben erst ein paar Jahre später dann die Realität wurde. Also bei ProSieben konntest du es, ich meine zumindest, es ist halt schwer im Rückblick so zu sagen, ich glaube, es war wirklich immer nur Samstagvormittags und dann eben irgendwie mitten in der Nacht bei einer Wiederholung oder so. Da liefen dann diese amerikanischen Sitcoms und unter der Woche eigentlich gar nicht. Höchstens irgendwie ganz früh morgens, wo du dann ja als Schüler auch nicht dahin gekommen bist eigentlich. Außer es waren Ferien.
Ich glaube mich aber daran zu erinnern, dass ich das wirklich unter der Woche immer geguckt. Also die Simpsons auf jeden Fall. Die Simpsons habe ich immer unter der Woche geguckt. Erst bei ORF und dann bei ProSieben. Und beim ORF war es halt super, weil das natürlich ein öffentlich-rechtlicher Sender und da gibt's während den Episoden keine Werbung. Das war dann immer so ein kleiner Downgrade, als ich dann zu ProSieben umschalten musste.
Ja, nee, die Simpsons, die liefen immer so um 18 Uhr. Das ist schon sehr lange so, dass die um 18 Uhr unter der Woche auch bei, aber die Michael mittendrin eben nicht. Und das fand ich immer so toll, dass Michael mittendrin nachmittags unter der Woche im Fernsehen läuft. Das war Wahnsinn, die Vorstellung, das gucken zu können.
Meinst du, dass es so einen Erfolg überhaupt noch geben kann heutzutage? Weil heute hat jeder dieses Überangebot an Netflix-Serien. Es ist ja niemand mehr gezwungen dazu, wirklich diese eine Sache zu gucken, die halt gerade im Fernsehen gezeigt wird.
Nee, ich glaube wirklich gar nicht mehr, weil also erstens kann eine Serie gar nicht mehr so wachsen wie Malcolm mittendrin, dass du wirklich die Freiheit hast, 7 Staffeln so eine Geschichte zu erzählen, was ja nicht jeder Serie gut tut, ne, muss man ja auch sagen. Und die letzten 3 Staffeln von Malcolm mittendrin waren ja auch nicht mehr so glanzvoll wie die 4 davor. Immer noch toll, aber nee, und ich glaube, dass sich die Zuschauermasse schon verteilt auf viele verschiedene Serien, die eben größtenteils bei Netflix laufen. Und Menschen, die so alt oder Leute, die so alt waren wie wir damals, die gucken heute eben Netflix und dann gucken sie eben Teenage Bounty Hunters oder so.
Und Champions League.
Ja, nee, genau. Und der beste Freund guckt dann eben eine ganz andere Serie zum Beispiel. Und dann kannst du dich eben nicht über diese eine Serie unterhalten. Dann verbreitet sich der Kult nicht ganz so sehr. Und am Ende gibt's dann eben 30 Nischenserien, die nebeneinander herlaufen. Und jeder guckt sein Zeug für sich. Und dann nach 3 Staffeln ist es vorbei.
Ja, die Bubble-Problematik, ne, die sich ja durch die ganze Gesellschaft zieht. Nicht nur was Filme und Serien betrifft, keiner. Man hat irgendwie, man ist zu nichts mehr gezwungen. Das ist teilweise auch ein bisschen schade tatsächlich, weil halt dadurch nicht mehr so fruchtbare Diskussionen entstehen, weil jeder nur noch das guckt, was ihm gefällt.
Es kommt ja hin und wieder mal so vor, dass dann irgendwie so eine Serie wie Stranger Things dann durchbricht oder so oder auch eben über Weihnachten dann alle über The Witcher reden und so. Aber nicht mehr so ein Kleinod wie Malcolm mittendrin eben, was zwar auch ziemlich stark beworben wurde in den USA, aber hier in Deutschland eben nicht. Und hier ist es eben so ganz langsam, behutsam gewachsen und plötzlich ist so eine Generation irgendwie in den 30ern plötzlich angekommen und alle haben Michael mittendrin davon gesehen oder zumindest einen Großteil und können sich darauf irgendwie berufen und können das zitieren.
Ich glaube vor allem, natürlich auch in den USA, aber vor allem in Deutschland, glaube ich, hat die Serie mit Hal, also Bryan Cranston als Hal, so das Wichtigste irgendwie mitgegeben. Also ich glaube, die meisten Leute erinnern sich jetzt, wenn es um Malcolm mittendrin geht, in Deutschland an Hell. Meinst du, dass damit liege ich richtig?
Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, es sind dann doch eher am Ende die Kinder fast schon. Also Hell vielleicht auch wegen Breaking Bad, also Bryan Cranston und die Verbindung ist natürlich schon ziemlich, ziemlich groß. Aber also wenn ich an Malcolm mittendrin denke, denke ich jetzt als erstes an die Beziehung zwischen den Brüdern. Ich habe halt auch 2 Brüder und eine Schwester. Das werden dann, also es war nicht ganz so brutal zwischen uns wie bei denen. Aber wir haben uns natürlich auch irgendwie schikaniert und geneckt und so weiter. Und haben dann auch, es gab bestimmt auch mal eine Sofaschlacht, wo wir uns dann irgendwie mit Chips beworfen haben und so. Aber also ich meine, das ist natürlich eine Karikatur von Geschwisterbeziehungen, diese 3 Jungs, die dann da ihre Nachmittage miteinander bringen und in einem Zimmer schlafen müssen und so. Deswegen irgendwie sind es dann doch eher die Kinder für mich, die mich da irgendwie dann immer wieder zurückholen.
Ja, stimmt. Es kommt natürlich immer drauf an, mit welchem Blick man darauf blickt. Ich glaube, vielleicht nehme ich das mit Hell auch deswegen so wahr, weil ich Malcolm mittendrin auch öfter mal mit meinen Eltern geguckt habe und mein Papa halt so ein riesiger Fan von Hell ist, weil ich glaube, jeder kann sich da einfach so wunderbar in irgendeiner Figur wiederfinden, vor allem wenn man halt selber aus einer irgendwo aus dem Spektrum der Mittelklasse kommt, glaube ich, findet man sich da einfach wieder. Du bist auch hier, Hendrik, mittendrin, oder? Du bist auch ein Mittelkind, oder?
Ich bin der Zweitälteste bei uns. Also ich wäre dann quasi in der Konstellation von Malcolm mittendrin, wäre ich dann Reese gewesen, würde ich sagen, der dann seine Brüder verprügelt.
Genau dein Charakter, oder?
Ja, genau so bin ich. Nee, ja. Du hast einen Bruder, glaube ich, ne?
Ja, ich bin nicht mittendrin. Ich bin kein, wie ist da der Fachtermini? Sandwich-Kind?
Ja.
Ich bin, ne? Ich bin die kleine Schwester einfach nur und immer gewesen, ja. Genau, von dem großen Bruder. Aber ich weiß zumindest auch, wie es ist, einen Bruder zu haben und Raufereien, die ausarten, wo dann jemand heulend wegrennt, weil er sich fast einen Arm gebrochen hat. Das ist mir nicht fremd, sagen wir so. Also ich konnte mich da schon ganz gut reinversetzen. Ich konnte mich nicht so gut identifizieren wie bei den Simpsons, weil da war ich einfach war ich einfach Lisa, die Streberin mit dem großen Bruder, der sich um nichts schert. Grüße gehen raus an meinen Bruder, hallo. Hab dich lieb. Und hast du das mit deinen Geschwistern gemeinsam geguckt eigentlich oder alleine eher?
Nee, tatsächlich mit meinen Geschwistern größtenteils. Also ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr an die Situation erinnern, wo ich das mit meinen Geschwistern geguckt habe, aber ich weiß, dass, also wir haben heute noch verschiedene Zitate, die wir verwenden aus der Serie, und da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Zum Beispiel, wir brauchen hier noch ein paar Handtüchern, zum Beispiel. Das sagt dann Grete in dieser unfassbaren Folge, wo der Porno auf der Westernfarm da gedreht wird, und sie kommt dann da rein, muss diesen Satz sagen. Ich finde es unfassbar witzig, und sie bringt ihn dann irgendwie raus, und dann ist sie zufrieden, als sie dann gesagt hat, endlich, wir brauchen hier noch ein paar Handtüchern. Und
ja, Lachflashes wird es noch öfter geben in der Folge übrigens, weil wir reden hier über Malcolm mittendrin.
Ja, das hat sich eingebrannt.
Großartige Folge. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich glaube, ich habe weit nicht so viele Zitate wie von den Simpsons, aber definitiv einige. Und ich muss auch zu lachen anfangen, wenn irgendwo jemand sagt, wir brauchen hier eine Handtücher. Also so ist es nicht. Das war in Deutschland ja alles schon ziemlich groß, aber es war ja in den USA auch extrem groß, Malcolm mittendrin. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe da gestern ein bisschen reingelesen, wie es zu dem Erfolg in den USA kam. Das war wirklich von ersten Sekunde an ein Hit, weil der damalige Fox-Präsident Herzog, oder wie man das dann im Englischen ausspricht, der war der Einzige, der diesem Skript eine Chance geben wollte. Da wurden wohl viele Sender angefragt von Linwood Boomer, der eben den semi-autobiografischen Piloten geschrieben hat. Und der Fox-Präsident fand das so gut, dass er wirklich eine aggressive Marketingkampagne gestartet hat, dann quasi schon Ende 1999 lief sehr viel Werbung für diese Serie, die dann Anfang 2000 angefangen hat. Und noch dazu, was natürlich auch ein smarter Move war, um dem Ganzen Aufmerksamkeit zu geben, hat er das reingepresst in das Sonntagabendprogramm zwischen, haltet euch fest, Simpsons und Akte X. Also ich glaube, besser kann man das einfach nicht machen. Und die Ratings waren von Anfang an enorm. Und es ist jetzt auch im Nachhinein einfach die erfolgreichste Sitcom der Nullerjahre in den USA. Ist einfach, ja. Und es warf ja extrem viel Sitcom-Regeln auch über den Haufen. Also es war was komplett Neues. Man war das nicht, also von den Sehgewohnheiten her auch einfach nicht gewohnt. Hendrik, kannst du dich noch erinnern, als du das damals geguckt hast, kam dir das irgendwie neuartig und anders vor? Hattest du davor schon viele Comedy-Serien geguckt?
Das ist es halt. Also ich habe vorher die einzige Sitcom, die ich wirklich so kannte vorher, war Hör mal, wer da hämmert. Das war so ein bisschen das Referenzmuster. Das ist Sitcom, und so sind Sitcoms. Es gibt Love Tracks, und eigentlich ist nach jeder Folge alles wieder gut, und eigentlich geht's ja der Familie in Hör mal, wer da hämmert, geht's ja auch ziemlich gut. Das ist ja wirklich eine sehr wohlhabende Familie, und da ist natürlich wirklich dann Michael mittendrin wirklich ein ganz schöner Kontrast. Und aber mir ist nicht aufgefallen irgendwie, ich habe auch, glaube ich, Malcolm mittendrin nie wirklich als Sitcom irgendwie wahrgenommen. Das war eine witzige Serie, aber heute weiß ich natürlich, dass ein Sitcom ganz starre Regeln bei der Bildsprache, beim Schnitt und beim Sound hat. Damals war einfach nur für mich das etwa, für mich war dann Malcolm mittendrin das rauere Format. Also es ist ja nicht nur beim Bild kommt das dann rüber, sondern eben auch bei den Themen. Und ich habe es dann eben eher über die Themen wahrgenommen und über den Ton, und irgendwie, dass Malcolm mittendrin auf jeden Fall auch eine traurige Serie ist. Also jede Folge hat irgendwie auch eine bittere Note. Und das gibt's bei Sitcoms auch, aber längst nicht in dem Ausmaß. Bei Sitcoms wird dann irgendwie das Bittere dann irgendwie immer noch am Ende dann irgendwie eingesüßt. Und du kommst dann irgendwie doch mit einem guten Gefühl aus der Folge raus. Und das ist bei Malcolm mittendrin eher nicht. Also es ist, du hast dann schon irgendwie nochmal so ein dumpfes Gefühl, mit dem du diese Serie guckst. Also da ist es kein Comfort Food irgendwie, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie siehst du das?
Das hat halt, also ich glaube, viele gucken es schon als Comfort Food, weil man diese bittere Note auch sehr leicht wegignorieren kann, weil es albern und witzig genug ist, glaube ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also das ist gerade im Vergleich zu Hör mal, wer da hämmert, finde ich das mega spannend, weil Hör mal, wer da hämmert war auch die einzige Sitcom, die ich damals als Referenz hatte, weil meine Mama die wahnsinnig viel geguckt hat. Also ich habe fast so viel Hör mal, wer da hämmert geguckt wie Malcolm mittendrin, aber niemals würde ich jetzt eine Podcast-Folge über Hör mal, wer da hämmert machen wollen, einfach weil das nicht so viel Substanz hat wie Malcolm mittendrin. Und das sieht man ja auch, dass es nicht der ganz so große, also natürlich Tim Allen als Heimwerker, das ist eine Kultfigur, keine Frage, aber die Serie an sich hat nicht wirklich mehr zu bieten als das. Und es ist halt schon die, ich habe das Gefühl, wo Hör mal, wer da hämmert, das irgendwie ein bisschen schön redet, Teil der Mittelklasse zu sein, ist halt Malcolm mittendrin genau das Gegenteil. Es wird halt immer wieder darauf gepocht, wie unfair das Leben sein kann und dass man einfach verdammt nochmal halt damit klarkommen muss. So.
Wobei man ja dann irgendwie dann doch nochmal unterscheiden muss, oder? Ich glaube wirklich, dass die Taylors, also ich glaube, das sind doch die Taylors, genau, von Hör mal, wer da hämmert, die sind, glaube ich, dann schon eher gehobene Mittelschicht, würde ich fast sagen.
Ja, das stimmt und, schon. Er ist ja auch eine kleine Prominenz und so weiter.
Genau, also das und die, das ist das Problem. Ich glaube, wie heißt Malcolm mit Nachnamen? Also die Familie?
Wilkinson. Man hört es nur ein einziges Mal in der Serie, ja, Wilkinson.
Ja. Ist ja auch dann witzig. In der Abschlussrede wird dann auch der Name dann weggepiept. Ja, genau. Nee, die haben ja wirklich immer zu knapsen. Also die sind ja wirklich immer am Existenzlimit. Und da gibt's ja auch diese eine Folge, wo es dann irgendwie darum geht. Oder auch in der Abschlussfolge geht's ja auch dann darum, wie Malcolm sein Stipendium oder wie Malcolm sein Studium für Harvard da irgendwie finanziert. Und dann fehlen dann da nochmal $3,000, die sich dann Hal sogar finanzieren lassen würde durch dadurch, dass ihm die Mafia die Beine bricht.
Übrigens, so. Fun Fact, ja. Der Mafia-Boss in der allerletzten Folge, das ist der Serienschöpfer. Das ist Linwood Boomer. Ja, habe ich zufällig mitbekommen gestern. Dachte so, unfassbar.
hätte ich jetzt niemals gedacht, dass
das. Ich auch nicht.
Der irgendwie immer ganz anders war. Ich habe den Namen Linwood Boomer immer vor Augen, aber ich weiß nie, was das für ein Mensch dahinter steckt. Das ist immer.
Aber das stimmt natürlich. Hör mal, wer da hämmert, die haben es definitiv leichter. Aber das meine ich auch so ein bisschen mit, dass das halt auch einfach ein bisschen schön geredet wird, wie leicht es halt auch einfach gehen kann, wenn man Sachen richtig macht. So, wohingegen es bei Malcolm mittendrin immer darum geht, auch wenn man es richtig macht, hat man es nicht leicht. So ist so ein bisschen das Fazit. Über die letzte Folge müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal reden, wenn wir zu unseren liebsten Folgen und Momenten kommen. Ich finde jetzt im Nachhinein als Kind beziehungsweise präpubertärer kleiner elfjähriger Mensch ist mir das alles natürlich noch nie aufgefallen, damals, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon Wahnsinn, wie neuartig die Serie war. Also wirklich in fast allen Belangen war sie neuartig damals. Sie hat es war eine Sitcom, die den Love-Track weggelassen hat, die sehr viel mit Kamera experimentiert hat, totalen Close-Ups, alles, was halt gerade irgendwie den Witz vorangetrieben hat quasi. Und Slow-Motion, alles, was halt irgendwie dann, also hat einen sehr extrem visuellen Stil für eine Sitcom, auch dadurch, dass es eine Single-Camera-Serie war. Das bedeutet, bei Multicamera Sitcoms, so wie, glaube ich, auch Hör mal, wer da hämmert, da wird halt dieselbe Szene aus mehreren Winkeln gefilmt und ist dann eben in der Postproduktion weit nicht so aufwendig, wohingegen Single Camera da viel mehr experimentieren kann. Single Camera, so wie quasi auch jede Dramaserie gedreht wird, genau, ohne Live-Publikum, es war nicht ortsgebunden, es gibt Folgen, die spielen nur im Stau oder in der Mall oder wo auch immer, das finde ich halt auch großartig. Und das vierte Wanddurchbrechen war damals noch ziemlich neu. Jetzt geht's jedem auf den Keks.
Ja.
Damals fand ich es tatsächlich ziemlich cool. Und Was ich auch ganz interessant finde, was ich dann für mich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass es den Simpsons wirklich extrem ähnlich ist. Vom Inhalt her, von der Familie her, von der ganzen Sozialkritik her und auch von dem cartoonhaften Slapstick. Wie siehst du diesen Simpsons-Malcolm mittendrin-Vergleich?
Ich finde das auch total treffend. Also ich glaube, Limbaugh Boomer hat sich bestimmt auch darauf so ein bisschen bezogen. Also ich glaube, wir können den Einfluss der Simpsons auf die Serienlandschaft können wir, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, weil ich glaube, wirklich viele der Autoren, die heute aktiv sind, wirklich mit den Simpsons aufgewachsen sind und das alles auch aufgesogen haben. Die Art, wie man Szenen schreibt, wie man Witze vorbereitet über mehrere Szenen hinweg. Das ist ja bei den Simpsons so, dass dann da teilweise ein Witz angefangen wird, irgendwie 3 Minuten vorher und dann plötzlich holt er dich dann wieder ein. Also es ist ja diese Art, Episoden aufzubauen, die ja wirklich bei den Simpsons gerade wirklich in so einem unfassbaren Fluss auch stattfindet. Und das hast du bei Malcolm mittendrin ähnlich, finde ich. Also ich hätte, glaube ich, nie wieder so ein Vertrauen in Autoren wie bei Malcolm mittendrin und bei den Simpsons, weil ich irgendwie weiß, die schaffen es, so eine Episode wirklich immer zu einem pointierten Ende zu führen. Und das zieht sich ja bei Malcolm mittendrin wirklich von der ersten bis zur letzten Episode, wo du dann wirklich, ja, wir kommen wieder zu diesem Finale, wo das Finale wirklich auf den Punkt alles trifft. Und ich glaube, ich habe dann auch mal einen Artikel darüber gelesen, da hat ja wirklich der Autor, der die Abschlussrede von Lois geschrieben hat, hat er tagelang an diesem Text gefeilt. Und diese Art, diese doch wirklich sehr, sehr präzise Art, Serien zu schreiben, das ist, glaube ich, alles auch von den Simpsons mitgezogen worden.
Ich glaube, dass man über die Simpsons und über Malcolm mittendrin sehr, sehr ähnlich reden würde, wenn die Simpsons auch nach 7 Staffeln aufgehört hätten, oder?
Mhm. Ja, das kann schon sein. Ja, doch, auf jeden Fall. Oh Gott. Ja.
Das finde ich auch gerade, ist mir gerade so aufgefallen, weil bei den Simpsons geht es ja immer darum, nach 7, 8 Staffeln wurden die schwächer. So. Und Malcolm mittendrin startete ja genau dann, als schon Konsens war quasi, dass die Simpsons jetzt in den letzten 2, 3 Jahren ein bisschen schwächer wurden. Und hat im Prinzip wieder dort angefangen, wo die Simpsons angefangen haben, nur halt als Live-Action. Und das finde ich halt ganz, ganz interessant. Und das halt nochmal eben ein bisschen weitergetrieben mit nochmal neuerer Familiendynamik. Doch. Wir haben jetzt schon so viel über die erste und die letzte Folge geredet. Vielleicht knüpfen wir da einfach an und da kommen wir eh noch zu den ganzen anderen Sachen. Ich frag dich einfach, wie ging's dir dabei, die erste und die letzte Folge von Malcolm mittendrin zu gucken? Und um was geht's denn da vielleicht einmal kurz zusammengefasst?
Bei der ersten Folge habe ich es ja schon so ein bisschen angedeutet. Da geht's im Grunde nur darum, die Figuren so ein bisschen vorzustellen und zu zeigen, wie die Menschen leben in der Serie. Du siehst die Schule, du siehst die Wohnung ganz kurz. Dir werden die wichtigsten Figuren vorgestellt, eben die Kinder. Du siehst ganz kurz, wo der große Bruder gerade ist. Der ist dann eben auf einer Militärakademie. Und das ist ja auch so eine Sache, die dann, glaube ich, durch die ganze Serie fortgeführt wird. Francis ist immer woanders. Immer telefoniert irgendjemand mit ihm und dann gibt's dann eben diese Schuss gegen Schuss und dann wechselst du den eben von Schauplatz zu Schauplatz. Das bleibt auf jeden Fall und man sieht viele Elemente. Eben du siehst, wie Malcolm die Wand durchbricht, die vierte, und dir wird Stevie vorgestellt und wir erfahren eben, dass Malcolm hochintelligent ist. Und wir sehen eben, dass dieser Familie nichts geschenkt wird. Außer eben die Intelligenz, diese unfassbare Intelligenz von Malcolm. Und mit der muss er dann eben irgendwie haushalten, die ganze Serie lang. Und dann in der letzten Folge kriegt er dann so ein bisschen den Payoff vielleicht. Also er schafft es, er kommt bei der prestigeträchtigsten Universität der USA, wird er aufgenommen. Aber er muss dafür eben unfassbar viel bezahlen. Also erstmal ist es teuer natürlich, aber er muss 3 oder 4 Nebenjobs dafür annehmen, um dieses Studium zu absolvieren. Und ihm werden eben auch weiterhin diese Erwartungen von seiner Familie auferlegt. Das finde ich ja ist auch wiederum bedrückend. Also er muss eben diese Last schultern. Deswegen, also ich fand dann, also wirklich diese Rede von Lois finde ich unfassbar emotional. Also wie hast du das gesehen?
Ja, die Rede ist der Wahnsinn. Also kurz zum Kontext, um was es da genau geht, wenn ihr das nicht mehr so präsent habt in der letzten Folge. Malcolm steht halt kurz vor seinem Schulabschluss und muss eine Abschlussrede von der Graduation quasi vorbereiten. Wobei die eigentliche große Rede kommt halt von Lois in dieser Folge, wo sie Malcolm, nachdem ein Fass voller Tierkot und vielen anderen Dingen auf alle explodiert ist, weil Reese einen Anschlag auf die Schule geplant hat, also eine Sauerei-Anschlag, stehen sie alle da im Vorgarten, alles ist bedeckt von Scheiße, muss man einfach so sagen. Und Lois hält halt dann die Flammen der Rede, warum Malcolm kein einfaches Schicksal vergönnt ist, dass er muss der nächste Präsident oder er muss Präsident der Vereinigten Staaten werden, damit endlich jemand in den USA an oberster Stelle steht, der sich einen Scheiß um die Leute kümmert. Also diese entschuldigt die Wortwahl, aber das zieht sich einfach auch durch die ganze Folge so visuell und verbal. Und ist halt auf so vielen Ebenen spannend, finde ich. Weil einerseits, natürlich ist es unfassbar unfair, wenn die ältere Generation der jüngeren Generation aufdrückt, dass sie machen müssen, was sie selber nicht gekonnt haben. Gleichzeitig spricht da auch einfach so viel Frust und gleichzeitig Hoffnung aus so einer gebeutelten Frau, muss man ja schon sagen, die da irgendwie ihre Familie so weit durchgepeitscht hat, dass es wirklich jetzt überhaupt Hoffnung gibt. So, und als das dann alles irgendwie, es sind doch alle völlig sprachlos, Malcolm ist irgendwie gefühlt zum ersten Mal wirklich sprachlos dann am Ende und erkennt, dass es nun mal so ist, wie es ist. Und was ich so spannend finde, ist, in der allerersten Folge regt sich Malcolm drüber auf, dass das Leben unfair ist, weil er ist ja hochbegabt und jetzt muss er sich damit auseinandersetzen und warum kann er nicht normal sein. Und in der allerletzten Folge regt er sich drüber auf, dass es unfair ist, dass er hochbegabt ist und deswegen jetzt dieses Schicksal hat. Der Bogen wird einfach wirklich geschlossen. Ich fand das echt genial beim Angucken gestern. Wie hat dir dieser Bogen gefallen, Hendrik?
Ich würde den Bogen sogar, kann man sogar visuell schlagen. Nämlich es gibt in der ersten Folge diese eine Szene, wo Malcolm auf dem Schulhof sitzt und sagt, Intelligenz ist hier wie Radioaktivität. Und du siehst halt diesen Kreis aus Menschen um ihn herum, der um ihn herum so eine Lücke lässt. Und das hast du dann in der letzten Folge auch nochmal, wenn dann eben die stinkende Familie in der Aula sitzt und alle irgendwie so einen Bogen um sie herum machen. Und dann hast du da das fast dasselbe Bild eigentlich.
Krass, das ist mir nicht aufgefallen, aber das war natürlich dann eine direkte Anspielung an Folge 1.
Ja, also sie werden halt immer noch gemieden, sie sind immer noch die Außenseiter und eigentlich bleiben auch alle Außenseiter. Also Malcolm und Reese sind ja eigentlich in derselben Situation, nachdem sie die Schule verlassen haben. Beide müssen immer noch malochen, also sie müssen immer noch, beide arbeiten als Hausmeister, nur Malcolm bereitet damit eben seine Karriere als Präsident vor, die ja irgendwie auch jeder selbstverständlich von ihm erwartet. Also das nehmen ja auch alle aus der Familie so hin. Alle nicken nur zustimmend, als Lois das eben erklärt. Alle wissen Bescheid. Malcolm wird Präsident. Und es ist halt, ja, er muss das schaffen, was die Eltern eben nicht geschafft haben. Er muss die amerikanische Geschichte des Aufsteigers schreiben, die Familie und die der Familie irgendwie nie vergönnt war, die da irgendwie immer hängen geblieben sind in ihren kleinen Existenzen, in den kleinen amerikanischen Existenzen. Er kann daraus ausbrechen.
Total, das ist ja auch, wenn man einmal anfängt, dann die Parallelen zu den ganzen Enttäuschungen von Neoliberalismus zu ziehen, dann hört man überhaupt nicht mehr auf, da irgendwie die sozialkritische Genialität von Malcolm mittendrin irgendwie Folge für Folge aufzuarbeiten. Aber gerade an der ersten und letzten Folge sieht man das sehr schön, quasi wie der Kapitalismus und die Versprechungen, die damit einhergehen, die Familie nie erreicht haben. So.
Ja, das musst du ja gucken. Also Hal ist eigentlich genauso wie Neo oder Tyler Durden. Er ist genauso ein Charakter. Er ist ein White-Collar-Held, der seinen kleinen Bürojob hat oder auch wechselnde Bürojobs und eigentlich möchte er immer da raus. Er hat ja auch immer wieder Folgen, wo er ausbrechen möchte aus seiner bürgerlichen Existenz. Aber er schafft es eben nicht. Und er bleibt dann doch irgendwie immer wieder hängen, weil er eben auch seine Familie versorgen muss, die er eben auch liebt. Und er hat dann eben diese Zwänge. Und Neo kann dann eben aus dieser Matrix dann ausbrechen, genauso wie Tyler Durden dann eben eine Bewegung um sich herum aufbaut und so weiter. Also diese Fantasien hat Hell ja auch. Also es gibt ja sogar diese eine Folge, wo er dann, das ist auch so eine Matrix-Folge fast, wo er dann zu irgendeiner geheimen Organisation eingeladen wird und eigentlich erfahren wir nie so richtig, was das eigentlich ist, wo er da war, wo er zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden war und wo damit Tests mit ihm gemacht wurden und plötzlich steht er wieder auf der Straße und war das jetzt ein Traum? Was ist das?
Ich finde, dieser triste Bürojob, den wir ja nie so wirklich, ich glaube, wir erfahren schon was drüber, aber irgendwie bleibt es auch so ein bisschen Mysterium, was Hell eigentlich arbeitet. Und es ist ein bisschen wie mit Chandler bei Friends. Das gleiche Phänomen, habe ich das Gefühl. Und ich finde das ganz interessant, dass in der letzten Folge, wir haben jetzt natürlich keine Spoilerwarnung ausgesprochen, das tut mir sehr leid für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich glaube, wenn man sagt, man redet über die letzte Folge, dann es ist bei der Serie jetzt auch nicht so, dass man sie wirklich wegen der Handlung guckt, glaube ich, oder wegen der Twists. Die letzte Folge, die Beziehung von Hell und Francis, hat nie wirklich eine Rolle gespielt in der ganzen Serie, weil es immer nur darum ging, dass Francis gegen Lois sich gegen Lois wehrt, quasi, mit Händen und Füßen und allem, was ihm zur Verfügung steht. Und in der letzten Folge geht's aber also es geht immer noch darum, dass Francis Lois nicht sagt, dass er eigentlich einen 9-to-5 Großraumbürojob hat, weil er einfach weiter rebellieren will so und ihr die Genugtuung nicht gönnt. Aber es gibt halt diesen Moment, wo Hell es erfährt, dass sein Sohn genau in seine Fußstapfen getreten ist. Und im ersten Moment merkt man, oh Gott, das will ich nicht für meinen Sohn, denkt er sich so. Man sieht ihm wirklich die Angst im Gesicht an, dass das jetzt passiert ist. Und dann sagt Francis halt, aber ich find's total geil. So, ich habe jetzt die Stabilität, die ich mir immer erwünscht habe, so wegen der ich eigentlich immer, also die ich nie hatte, weil immer das ganze Chaos da herrschte in der Familie. Das fand ich auch einen schönen Moment und sehr geschlungenen Schluss-Arc für Francis.
Francis, der hat ja wirklich auch, also der ist ja von der Militärakademie dann bis nach Alaska, bis irgendwo dann im tiefsten Westen. Also das, was der alles durchgemacht hat, ich glaube, der braucht das auch einfach jetzt. Also der ist angekommen in seinem sicheren Hafen. Also ich habe mich für ihn gefreut, glaube ich, als ich das erste Mal gesehen habe. Da fand ich es schön für ihn. Ich glaube, Hell ist dann auch zufrieden, glaube ich, dass er dann endlich irgendwo angekommen ist. Und eigentlich deutet sich das ja bei Francis dann schon viel früher ein, dass er eigentlich irgendwann auch mal eine sichere Existenz haben möchte.
Ja. Wir haben jetzt viel über die erste und die letzte Folge geredet. Lass uns doch noch mal über unsere absoluten Lieblingsfolgen reden. Ich habe mir gestern dafür auch noch mal die bestbewerteten Folgen bei der IMDb angeguckt. Und habe da alle 10 Folgen, die am besten bewertet sind, mir nochmal reingezogen. Und das sind schon echt wirklich richtig, richtig gute Sachen dabei. Hendrik, aber vielleicht willst du dann anfangen. Was ist deine Lieblingsfolge? Kannst du das überhaupt so sagen?
Mir fällt schon schwer, da jetzt wirklich eine Folge rauszugreifen. Ja. Erstmal, weil es schon recht lange her ist, dass ich das alles geguckt habe. Und vor allem, ich muss dann vielleicht auch nochmal erklären, wie ich diese Serie geguckt habe. Weil ich habe eigentlich nie wirklich Malcolm mittendrin linear geschaut. Also ich habe das immer so geguckt, welche Folge gerade bei ProSieben lief. So ist es eben. Wenn ich die Serie bei Netflix heute gucken würde, hätte ich Staffel für Staffel geguckt und bei Malcolm mittendrin war das wirklich immer auch ein bisschen surreal. Das hat, glaube ich, der Serie, glaube ich, irgendwie bei mir noch einen etwas surrealeren Anstrich verliehen, dadurch, dass sie immer verschieden alt waren und ich eben immer mehr opportunistisch dann irgendwie immer reingeguckt habe. Also wenn ich jetzt wirklich, was sich wirklich mir eingebrannt hat, war die Folge, wo Lois sich vorstellt, wie ihr Leben aussehen würde, wenn ihre drei Söhne ihre drei Töchter wären. Und am Anfang, also sie stellt sich dann da eben so einen Shopping-Tag vor. Also sie geht auch mit ihren Söhnen einkaufen in der Mall und muss da eben mit sehr kleinem Geldbeutel da irgendwie Unterhosen kaufen
für
und die
drei pubertäre Teenager-Jungs neu ankleiden fürs Schuljahr.
Ja, richtig, ja. Man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als Mutter. Also oh Gott. Gut, dass man das heute dann alles im Internet machen kann. Also nee. Nee, und in ihrer Vorstellung ist es dann eben so, dass es mit ihr mit drei Töchtern eben natürlich viel toller wäre, weil sie dann eben sie so ein bisschen einkleiden kann, wie sie das eben ganz gerne möchte. Und ich glaube, ich kann nicht ganz genau, glaube ich, es ist eine sehr bittere Folge am Ende daraus geworden.
Ja.
Weil sie eben dann doch einsehen muss, dass ihre Töchter würden sie genauso schikanieren wie ihre Söhne. Und egal,
sie würden
was sie
sie
tut,
sogar noch viel schlimmer schikanieren, ja, weil sie Gott. Sie in ihrer Position als Frau besser verstehen könnten und dann genau in diese Wunde rein.
Hast du die nochmal geguckt, die Folge?
Ja,
eigentlich?
Ich habe sie tatsächlich gestern nochmal geguckt, weil es ist auch eine meiner liebsten Folgen. Wenn ihr da draußen, wenn ihr die Folge gucken wollt, das ist die 10. Folge der 4. Staffel, If Boys Were Girls. Ich weiß leider den deutschen Titel gerade nicht, aber Staffel 4, Folge 10. Ich bin sowieso ein großer Fan von allen Lois-Folgen. Die ist mein absoluter Lieblingscharakter. Da kann ich auch nachher noch was dazu sagen. Genau, weil es geht eben darum, dass sie ist schwanger wieder. Ungewollt wieder schwanger. Und über Hal fragt sie am Anfang, ob sie gern ein Junge oder ein Mädchen hätte. Jetzt als 5. Kind quasi. Und dann muss sie eben mit Reese, Malcolm und Dewey einkaufen gehen und stellt sich halt diesen Trip vor, wie das wäre, wenn es Mädchen wären, und muss dann halt sich am Ende eingestehen, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied machen würde. Es ist einfach, wie es ist mit drei Kindern.
Die sind echt gemein, ne? Zu ihr. Das ist
ja
auch
am
sowas.
Am Ende sind sie echt gemein. Die eine ist dann schwanger, die andere hat sowieso nur gelogen, und die dritte ist auch nicht so süß wie Dewey, sondern auch ein richtiges Biest. Also ganz am Ende meint sie dann aber doch, bitte werden Mädchen, und guckt so auf ihren hochschwangeren Bauch. Das ist eine großartige Schlusspointe. Ja, die finde ich auch super, weil sie so bitter ist.
Mhm. Aber hast du noch eine andere, die du jetzt rausgreifen würdest?
Ja, wie gesagt, ich mag alle Lois-Folgen sehr gerne, beziehungsweise alle Folgen, die sich auf Lois und Hal konzentrieren, finde ich ganz großartig, weil früher schon, ich glaube, wenn man als Teenager-Junge diese Serie guckt, guckt man sie auch komplett anders als Teenager-Mädchen, weil als Junge hast du da ja verschiedene quasi Referenzpunkte, die du dir rauspicken kannst zu dir selber. Und als Mädchen ist das halt ein bisschen schwieriger. Deswegen hatte ich immer schon eher auf die Eltern geguckt als auf die Jungs, als ich das früher geguckt habe. Und natürlich vor allem auf Lois. Weil Lois ist so ein bisschen der Inbegriff von einer Frau in der Männerwelt. So, hoppala. Von einer Frau in der Männerwelt, wo man die halt auf Biegen und Brechen sich irgendwie durchsetzen und ihre Stärke und ihren Stolz bewahren muss, quasi so. Und das fand ich immer schon wahnsinnig spannend, wie sie gezeichnet wird, so völlig fernab von allen anderen Mutter-Klischees, die man halt bisher so gesehen hat in anderen Sitcoms und anderen Serien, und die es ja immer noch gibt, die Lois halt aber so gar nicht erfüllt. Und ich finde die Folge Bowling finde ich extrem toll. Die ist auch die bestbewertete bei der IMDb, die hat eine 9,3. Das ist Staffel 2, Folge 20, wenn ihr die gucken wollt. Staffel 2, Folge 20, Bowling heißt sie, glaube ich, auch im Deutschen. Und da geht es darum, dass zwei Timelines aufgemacht werden, ähnlich wie bei der Community-Folge, wo die es dann viele Jahre später gab, wo 6 Timelines aufgemacht wurden mit dem Würfel. Da werden 2 Timelines aufgemacht. Einmal fährt Hal Malcolm und Reese zum Bowling und einmal fährt Lois Malcolm und Reese zum Bowling. Und wie sich die Geschichte entfaltet, ist halt so eine kleine Sezierung von den Erziehungsmethoden, unfassbar unterschiedlichen Erziehungsmethoden von den beiden, von Hal und Lois, und zu was das alles führt, was sich gar nicht ändern würde und was sich extrem ändern würde, quasi was an diesem einen Abend passiert. Lois, die halt viel zu sehr ihre Hand auf allem drauf hat, und Hal, der halt viel zu wenig seine Hand auf allem drauf hat. Und das wäre auch eine Frage an dich, Hendrik, die ich mich gestern gefragt habe. Ich habe Malcolm mittendrin immer vorrangig wahrgenommen als eine Serie, die einem sehr gut beibringt, da fährt ein Rettungswagen vorbei. Es tut mir sehr leid, falls man das gerade hört.
Ich höre es klar und deutlich. Was ist da passiert?
Das unterstreicht die Dringlichkeit von dem, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar, dass es mich hat die Serie extrem darin geprägt, zu akzeptieren, dass Eltern auch nur Menschen sind. Hat das bei dir irgendeine Rolle gespielt beim Gucken?
Ich glaube nicht so, wenn du mich jetzt fragst, ja, vielleicht schon, weil ich glaube, aus jedem Charakter wird irgendwie so dann so eine dreidimensionale Figur. Du hast immer verschiedene Winkel, aus denen du die Figuren betrachten kannst. Und das ist dann eben immer noch ungewohnt, immer wenn man es im Vergleich mit einer anderen Sitcom. Also bei den meisten, gerade da ist vielleicht wirklich Lois nochmal eine besondere Figur, weil du hast dann eben die typische Sitcom-Mom, die dann immer zur Seite steht und dann auch mal einen Ratschlag gibt oder so und dann eben dann doch irgendwie mehr so eine idealisierte Version von einer Mutter ist. Und Lois hat eben eine eigene Agenda. Sie hat einen eigenen moralischen Kompass, den sie dann eben auch auf ihre Kinder dann so ein bisschen ausrichtet. Und hier ist eben Gerechtigkeit unheimlich wichtig. Und das ist dann schon, sie bricht dann irgendwie immer wieder aus diesem Muster aus. Und das eigentlich Folge für Folge. Du hast immer diese Form Sitcom-Mom und Lois ist dann irgendwie der Konterpunkt. Und bei Hal ist es ja dann schon so, dass er ist eben der Sitcom-Dad, der in der Regel auch sehr verlässlich ist, aber zum Beispiel Tim Taylor oder so hat er immer seine Eskapaden und die hat Hal eben auch. Ich glaube, Hal ist dann irgendwie dann noch der Standardtyp geblieben im Vergleich. Also er darf Hal sein und damit eben auch ein normaler Sitcom-Vater.
Ja, ich finde auch, dass Hal gewinnt vor allem durch Bryan Cranston. Das Comedy-Talent, die Körperkomik, die Bryan Cranston drauf hat, die ist wirklich unvergleichlich. Da kommt auch die Schauspielerin von Lois, also Jane Kaczmarek, ich hoffe, man spricht sie so aus, Kaczmarek, nicht ran. Diese Körperkomik, ihre Rolle verlangt das natürlich auch nicht, aber
sie macht viel über die Gesichtsausdrücke, aber dann
ja,
nett, ne?
Also genau. Und Bryan Cranston wurde wegen seinem wahnsinnigen Talent für Körperkomik, glaube ich, auch vor allem dann in diese Richtung geschrieben. Mhm. Und der Charakter von Lois wurde, glaube ich, vor allem wegen diese unerbitterliche Aura von Jane Kaczmareks Gesicht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung dann geschrieben, also dass es auch ein bisschen den Schauspielern besser entspricht.
Es wird auch sehr oft dann so in einem Weitwinkel dann gefilmt, ihr Gesicht, ne, wo du dann irgendwie so ganz nah rankommst und dann wirklich auch wirklich ein bisschen zurückschreckst, wenn du das dann siehst. Ja, das ist...
Wo du auch selber sagst, okay, ja Mama, ich gehe sofort meine Hausaufgaben machen. Ja. Und man muss schon sagen, dass, also die Serie hat natürlich auch ein paar Schwachpunkte, das kann ich ja vielleicht jetzt auch nochmal kurz einwerfen. Manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass Hal und Lois noch ein bisschen mehr mit Stereotypen brechen, wo man aber dazu sagen muss, dass ja die Serie schon sehr, sehr, sehr guten und breiten Ansatz für Männlichkeit gefunden hat in all ihren Facetten. So, also das hat die Serie schon wirklich gut gemacht. So toxisch ist sie in keiner Weise, weil du einfach so viele verschiedene Männertypen auch hast, die alle ihre Berechtigung haben. Aber allerdings, was mir leider aufgefallen ist, als ich es gestern nochmal geguckt habe, ist, dass die Serie teilweise leider sehr homophob ist, was sich vor allem im was heißt sehr homophob? Sie ist latent homophob. Im Sinne von, den Witz nimmt man jetzt noch mit, so, weil man sich keine Gedanken drüber gemacht hat, dass es für homo- oder bisexuelle Menschen halt verletzend sein könnte. Vor allem in Reese äußert sich das. Reese ist sehr homophob, so, in dem, was er teilweise sagt und tut. Auch sehr direkt, interessanterweise, gar nicht mal irgendwie subtil oder so. Das fand ich dann extrem schade, als ich das gestern nochmal geguckt habe. Hab dann aber halt letzten Endes darüber hinweggesehen, und mir halt eingeredet, dass das die Macher von Malcolm mittendrin, die ja schon sehr sensibilisiert an viele Sachen rangehen, das auch anders machen würden heutzutage. Ist aber so ein kleiner Wermutstropfen. Hendrik, wer ist denn deine liebste Figur eigentlich, wenn du jetzt nur einen nennen dürftest?
Ich habe lange darüber nachgedacht, tatsächlich. Mir ist nicht wirklich jetzt wirklich die eine Figur eingefallen, die ich jetzt irgendwie wirklich besonders mag, weil alle eben dann auch schwierig sind auf ihre Weise. Und ich glaube wirklich am coolsten und am lässigsten fand ich halt immer Francis. Und er ist halt der, der am entspanntesten damit umgeht. Er ist der, der dann doch irgendwie so ein bisschen auch, glaube ich, der der Familie Halt gibt, glaube ich, aus der Entfernung. Er ist also, Lois kann sich an ihm abarbeiten. Für Hal ist er eben ein guter Freund als Sohn und für die Jungs ist er eben ein Ratgeber. Und ich glaube, an ihm kann man sich festhalten und er hat dann trotzdem immer noch seine Verrücktheiten dabei, wenn er eben er hätte wahrscheinlich den verrücktesten Lebenslauf der amerikanischen Geschichte fast schon, was Nebenjobs angeht. Also heute würden sich Arbeitgeber um ihn reißen, glaube ich. Also er hätte jetzt richtig gute Chancen, um bei Google irgendwie unterzukommen und da irgendwie in die Management-Ebene vorzustoßen mit seiner Erfahrung. Oder was auch immer. Nee, ich glaube, Francis mag ich tatsächlich. Und die alle anderen, glaube ich, sind nicht so wirklich likable. Aber ihn finde ich wirklich nett.
Ja, ich habe irgendwie bei jedem Charakter kommen mir Dinge in den Kopf, die unausstehlich sind, aber auch Dinge, wegen denen ich den Charakter einfach total gerne mag. Es gibt ja auch einfach wirklich neben den ganzen Unausstehlichkeiten und Widerwärtigkeiten, die sich gegenseitig antun teilweise, wie fies die zueinander sind und wie brutal auch meistens. Dagegen gibt's ja auch immer sehr süße und sanfte Momente, wo man einfach wirklich merkt, dass nicht eine dysfunktionale Familie ist. So, es wird über Malcolm mittendrin ganz oft gesagt, dass es eine dysfunktionale Familie ist. Aber ich habe das nie so wahrgenommen, weil die halten letzten Endes immer zueinander.
Ich habe das auch. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen zu Malcolm und da steht ja auch Dysfunctional Family und ich habe das auch tatsächlich nie so, weil die funktionieren ja auf ihre Weise. Es ist alles chaotisch, aber sie stemmen sich ja damit eigentlich nur den äußerlichen Bedingungen entgegen und natürlich sieht das dann immer nicht schön aus, die Methoden, die sie dagegen aufwenden, aber es funktioniert ja und sie halten ja auch irgendwie alles am Laufen. Natürlich liegt Wäsche auf dem Boden rum und es ist nicht immer irgendwie frische Milch im Kühlschrank oder so, aber die Jungs schaffen es ja. Also sie und darum geht es ja am Ende auch, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass die Kinder eine Schulbildung bekommen und nicht auf der Straße landen oder so. Also sie funktionieren unter den Bedingungen, die Gesellschaft ihnen zur Verfügung stellt. So.
Ja, total. Ich habe eine Folge, die ich auch allen ganz, ganz, ganz besonders ans Herz legen kann, die ist definitiv in meinen Top 3, ist die Folge Familienfeier. Das ist Staffel 4, Folge 3. Staffel 4, Folge 3, genau. Ich weiß gerade nicht, wie sie im Original heißt. Im Deutschen ist es, glaube ich, das Familienfest ist es im Deutschen, genau. Und da lernen wir nämlich Hells Familie kennen. Eine sehr reiche, sehr widerwärtige Familie, die halt in einen ganz klaren Gegensatz zu Lois und Hal und deren Kinder gestellt wird, quasi. Also Reiche, die sich halt, die halt auf die anderen picken und die halt auf andere herabblicken und sie nicht als Teil ihrer Gesellschaft wahrnehmen wollen. Das manifestiert sich da dann darin, dass sie halt Lois nicht akzeptieren und Lois wirklich systematisch fertig machen, alle gemeinsam. Großartig ist diese Folge vor allem deswegen, weil wir da, ich weiß nicht, ob wir den davor schon mal sehen, ich glaube nicht, weil wir da, damit, ich muss mal kurz googeln, damit ich nichts Falsches sag, genau. Hells Vater wird nämlich gespielt von Christopher Lloyd. Und die einzige Möglichkeit, wie Christopher Lloyd mit seinem Sohn kommunizieren kann, ist, indem er anfängt, sobald es ernst wird, ihn zu kitzeln, bis Hal wirklich schreiend und lachend wie ein kleines Kind am Boden liegt. Und dann ist sein Vater auch schon wieder weg. So, und so läuft jedes Gespräch ab. Gespräch unter Anführungszeichen, wirklich. Guckt euch diese Folge an. Ich habe gestern so unfassbar viel gelacht. Und in dieser Folge, ohne dass ich jetzt zu viel spoiler, in dieser Folge setzt sich dann nämlich die gesamte Familie ein für Lois und macht einfach die gesamte Feier kaputt, weil, ja, Lois, Hell und die Kinder einfach zusammenhalten. Die funktionieren in ihrer kleinen, kruden, chaotischen Konstellation. Wenn es dann halt gegen andere geht, dann wehren sie sich auch gemeinsam und halten zusammen. Das ist
Aber wenn ich jetzt wirklich über diesen Christopher Lloyd Charakter, das kam jetzt gerade wieder hoch. Ich habe da auch, es sind so viele kleine Szenen und Momente in dieser Serie, die dann, eine sehr unangenehme. Ich fand das nicht witzig tatsächlich, glaube ich, damals. Ich fand das sehr, sehr komisch.
Es war auch awkward.
Ja, Gott.
Aber mit Christopher Lloyd hat mit Christopher Lloyd hat Bryan Cranston gefühlt das erste Mal ein Gegenpart, der, was so Körperkomik betrifft, auf einem Level ist mit ihm. Und deswegen eskalieren diese Szenen. Es ist unfassbar, wie das eskaliert. Das kann man sich sicher auch als YouTube-Clip angucken. Einfach mal googeln. Christopher Lloyd, Bryan Cranston, Maker mittendrin. Es ist unfassbar. Ich werde das raussuchen und falls ich was finde, dann lege ich euch einen Link in die Shownotes. Dann müsst ihr das nicht extra suchen. Schreie ich mir sofort auf. Nee, das ist absolut fantastisch. Hendrik, sag mal, kannst du dich noch an die Folge erinnern, wo Reese fertig gemacht wird von vier Mädels, unter anderem gespielt von Emma Stone, und Lois sich dann an die Mädels rächt?
Ja, also das ist auch so eine Folge, die natürlich an die Dinge. Also ich habe tatsächlich letztens geguckt, das habe ich vor dem Podcast gemacht. Ich wollte dann doch nochmal wissen, weil immer davon gesprochen wird, dass Emma Stone ja einen der ersten Auftritte irgendwie bei Malcolm mittendrin hatte. Und da wollte ich wissen, welcher Auftritt das war. Und dann spielt sie ja eins dieser dann doch sehr fiesen Mädchen, die dann Reese Streich spielen. Und dann eskaliert das ja auch so, und dass dann Lois, also das ist. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob auf welcher Seite ich da eigentlich stehe,
Bei der Folge bin ich mir auch nicht sicher, auf welcher Seite ich stehe, aber die Folge ist deswegen schön, weil Lois, das ist eine von ganz wenigen Folgen, wo Lois und Reese auf demselben Nenner sind, wo sie dann wirklich gemeinsam in der Nacht- und Nebelaktion andere Menschen terrorisieren. Und das ist so der gemeinsame Nenner, wo die beiden sich wiederfinden. Und das gestehen sie sich dann noch ein in der Folge.
Sadismus. Sadismus, weil im Sadismus finden sie sich wieder. Und das ist ja, da gibt's ja auch dann diese Szene im Finale, wo dann Reese mit seiner Oma dann auch diesen sehr innigen Moment hat, wenn es dann darum geht, wie können sie diese Scheiße-Bombe da möglichst gut einsetzen und wie kommt Reese da am besten wieder raus? Ich glaube, da hat er dann wirklich einen Draht, glaube ich, zu beiden, also zu seiner Großmutter und seiner Mutter, was das Morbide irgendwie angeht.
Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Die sadistische Ader, die hat, und das sagt Lois auch in dieser Folge Lois Strikes Back, übrigens Staffel 7, Folge 16. Staffel 7, Folge 16, genau. Lois Strikes Back, wo sie die Mädels terrorisiert, da hält sie Reese unter Tränen eine Rede tatsächlich, wo sie sich eingesteht, ja, Mist, ich hab das von meiner Mutter und du hast das von mir, Reese. Und das ist jetzt nun mal leider so. Und dann gehen sie gemeinsam auf Jagd.
Ich denke jetzt gerade, da könnte man ja eigentlich einen ganzen Horrorfilm draus machen aus dieser Folge, oder?
Oh,
wenn,
ja.
Wenn du das mal überlegst, dann wäre das irgendwie so ein Blumhouse-Film, wo dann der Sohn gemobbt wird und plötzlich schlägt die Mutter zurück.
Die Mutter eskaliert.
Und,
ja.
Boah, ja.
Tatsache. Ja, ich glaube, damit sind wir dann schon langsam am Ende von unserem Podcast über Malcolm mittendrin angekommen und warum die Serie so einen Kultstatus erreicht hat, was einfach die besten Dinge an der Serie sind. Hendrik, hast du am Ende noch etwas hinzuzufügen, irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
Vergessen vielleicht nicht, aber was man vielleicht wirklich sagen kann, dass Malcolm mittendrin wirklich so auch so eine, der Wegbereiter für viele Serien war, wie sie heute existieren. Also ich glaube, ich meine, wie viele Sitcoms mit Laugh Track gibt's denn überhaupt heute noch? Also die letzte, an die ich mich wirklich erinnere, die erfolgreich war, war Kevin Can Wait. Und die ist ja dann irgendwie auch krachend gescheitert, nachdem dann die Autoren irgendwann gesagt haben, ja, eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was wir hier erzählen sollen. Und das zeigt ja einfach, dass dieses Format am Ende war und wahrscheinlich auch schon am Ende war Anfang der 2000er, da kam ja gar nicht mehr so viel Großes nach, da war dann The Big Bang Theory das letzte große Format, was dann wirklich richtig gut funktioniert hat oder auch
echt das letzte große, ja.
Ja, bei Netflix gab es dann ja auch noch One Day at a Time, die ja dann auch doch eine kleine Fangruppe dann erreicht hat, unter anderem Jenny. Aber sonst, eigentlich war das, glaube ich, dass die große Sitcom-Zeit war vorbei in dem Moment, als Malcolm mittendrin kam, glaube ich. Und genau, und heute gibt's andere Comedy-Serien, bessere Comedy-Serien als oder auch schönere und originellere Comedy-Serien. Ich glaube, das haben wir alles oder zum großen Teil Malcolm mittendrin zu verdanken, was Familien-Comedy-Serien oder auch generell Comedy-Serien angeht.
Ja, für mich stand Scrubs tatsächlich auch zumindest optisch immer ein bisschen in der Tradition von Malcolm mittendrin. Weil du hattest quasi so dieses sehr schnell geschnittene, sehr pointenlastige Single-Camera-Comedy, wo es halt sehr viel um die familiäre Atmosphäre der Charaktere ging. Und das kam ja wirklich wenige Jahre nach Malcolm mittendrin, dass das startete. Wobei Scrubs ist ja sowieso so ein Schmelztiegel aus verschiedensten Dingen. Hast du Workplace-Comedy, hast du Arzthaus-Serien, hast du so neuen Comedy-Style wie Malcolm mittendrin. Das war dann wirklich die neue. Sollten wir auch mal einen Podcast machen vielleicht.
Ja, da kann ich auch nochmal sagen, also das habe ich bei dem Podcast zu Disney Plus und Mulan schon gesagt. Es gibt eine neue Serie vom Scrubs-Schöpfer, die heißt Ted Lasso und die läuft bei Apple TV Plus gerade und da geht es auch um Fußball. Und das ist auch eine Workplace-Comedy. Also die sollte sich jeder ansehen, weil die, also für Scrubs-Fans ist das wirklich Gold. Auf jeden Fall. Nee, das nur so nebenbei.
Bei Ted Lasso bei Apple TV Plus, ne?
Genau.
Okay. Jetzt sind wir am Ende angekommen, oder?
Ja.
Ja, man könnte noch so unfassbar viel über Malcolm mittendrin reden. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback habt zu dieser Folge, wenn ihr etwas zu Malcolm mittendrin loswerden wollt, wenn ihr uns mitteilen möchtet, was eure liebsten Episoden, was eure liebsten Figuren und was eure liebsten Momente der Serie sind, dann haltet euch bitte nicht zurück. Uns interessiert das sehr, was ihr darüber denkt. Und ihr könnt das auch jederzeit an podcast@moviepilot.de schreiben. Wie gesagt, haltet euch nicht zurück. Es geht auch generell einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer des Podcasts raus, ohne die Streamgestöber natürlich nicht möglich wäre. Und wie gesagt, schickt uns gern jederzeit euer Feedback. Und übrigens, kleiner Reminder, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Schickt sie uns auch einfach an podcast@moviepilot.de. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich kann euch noch weitere passende Folgen empfehlen. Einmal die Folge von letzter Woche, wo ich mit Jenny gemeinsam über die Polizeisitcom Cop-Comedy Brooklyn Nine-Nine geredet habe und warum die sich gerade neu erfinden muss, natürlich angesichts der ganzen riesigen, drängenden Debatte um die US-Polizei. Und wir haben ja heute viel über die Simpsons geredet. Da hatte ich auch einen Podcast aufgenommen mit Max und Jenny, glaube ich, zu allen Staffeln Simpsons bei Disney Plus. Da haben wir auch ganz viel über die Evolution der Simpsons geredet. Genau. Hendrik, sag doch mal, wo kann man dich außerhalb von Streamgestöber lesen?
Beim Moviepilot, da heiße ich einfach nur Hendrik Busch tatsächlich. Da schreibe ich auch über Streaming. Blockbuster und so weiter. Und bei Twitter heiße ich Hokkaido-Kürbis. Genau.
Jedes Mal, wenn wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen, freue ich mich aufs Ende, wenn du sagen kannst, wie dein Twitter-Handle lautet.
Vor allem, ich spreche es immer anders aus. Mal sage ich Hokkaido-Kürbis und manchmal Hokkaido-Kürbis und ich bin mir nie richtig sicher, weil ich nie weiß, wie man es eigentlich ausspricht. Deswegen immer mal so, mal so.
Vielleicht auch irgendwann dann nochmal Hokkaido-Kürbis.
Oh ja.
Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Es wird nie langweilig mit diesem Twitter-Handle. Ja, also alle Fans von Hokkaido-Kürbissen, vereinigt euch und folgt Hendrik auf Twitter, please. Mich findet ihr beim WePilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, und bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger. Genau. Ja, dann danke fürs Zuhören. Es war eine sehr coole Podcast-Aufnahme. Danke, Hendrik.
Jo, gerne.
Und ihr da draußen, macht es gut und bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss.
Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast. Podcast.